Ich mache Ultraschall schon ein paar Jahre. Meinen ersten Nerv habe ich 1987 gesehen. Damals hat eine Nervenuntersuchung so circa eine Stunde gedauert. Damals hatten wir noch 7 MHz Schallköpfe und die haben eigentlich nie gedacht, dass das, was man auf dem Monitor sieht, auch wirklich Sinn macht. Aber Dinge, man lernt im Leben und mittlerweile glaube ich, dass der Ultraschall für die Nerven einfach eine Methode ist, die wir unbedingt brauchen. Und wir arbeiten sehr intensiv zusammen mit den Chirurgen, plastischen Chirurgen. Deswegen steht auch der Veit Moser neben mir. Er ist nicht nur schön, sondern ist auch sehr gut. Ja. zum ersten Fall, vielleicht, dass du anfängst und bitte weiter, Bartels.
Also unser interdisziplinäres Sammelsurium an Fällen haben wir ein kleines Potpourri ausgewählt und beginnen mit einem jungen Herrn mit einem Problem an der Wade. Sehr gut trainiert gewesen, hat wahrscheinlich auch in seinem Leben irgendwann einmal zu viel Anabolika genommen und hat sich dann die Achillessehne gerissen. Er ist dann konventionell versorgt worden mit einer minimalinvasiven Schnitttechnik, mit einer relativ kurzen Narbe, die Narbe kurz zu halten. Und diese Achillessehnennähte muss man ja auch trotzdem rückstellen mit dem Gips und darum auch 6 Wochen Gips bekommen. Was schon auffällig war, ist, normalerweise tun Achillessehnennähte nicht besonders weh. Das ist ein kurzstationärer Aufenthalt, wo die Patienten eigentlich am nächsten Tag nach Hause gehen, aber jener Patient hat halt wirklich feste Schmerzen gehabt, ist eine Woche stationär damals geblieben, wo man noch gesagt hat, naja, vielleicht doch ein kräftiger Mann, ein bisschen wehleidig ist er, aber hat man eigentlich noch nichts erkannt von der ganzen Geschichte und dann hat man ihn 6 Wochen im Gips durchbehandelt, war nie ohne Medikation und wie dann der Gips heruntergekommen ist, hat es ihm noch mehr wehgetan. Und dann hat man gesagt, aber jetzt ist irgendwo doch da was nicht in Ordnung und die Schmerzausbreitung hat eigentlich gar nicht gepasst zur Naht, sondern die Schmerzausbreitung war tendenziell hier am äußeren Fußrand. Also schon ein bisschen von der Naht kommend, aber in den äußeren Fußrand ausstrahlend. Und dann hat man ihn weitergeschickt und hat gesagt, naja, was könnte der haben? Und wir fragen einmal im Publikum, was könnte denn der haben? Naja, da sind wir schon im Fortgeschrittenen oder im Meisterkurs. Naja, gut, um diese Diagnose zu bestätigen, was ja eigentlich nicht sein darf, weil Chirurgen machen ja keine Fehler und nehmen schon gar nichts ein, wurde dann der Herr Dozent zu Hilfe gerufen für eine Ultraschalluntersuchung. Und jetzt darf ich wieder übergeben.
Ja. Gut, wir schallen jetzt einmal quer. Das Uralis ist ja relativ einfach aufzufinden. Ja. Prima haben wir uns einmal die Narbe angeschaut, die war echt blande. Die Sehnennaht war gut. Aber es ist schon mal auffallend, dass die als Leitstruktur für den Nervus Uralis ist, die, ist welche Struktur, Kollege? Hättest du schon das Uralis? Welche Vene? Vena Saphena Parva. Ja? Wenn man die Vena, wenn man den Uralis aufsuchen will, dann sucht man sich immer die Vena Saphena Parva auf. Und damit hat man zu 100%ig immer den Uralis mit im Bild. Und das ist, normalerweise ist der Nerv ein bisschen kleiner als die Vene. Und da ist eine Struktur, die ist schon sehr, sehr dick. Ja? Also das ist ein sehr stark verdickter Nerv. Fällt da noch was auf? Das gute Auge des Schallers zeigt diese kleine, es könnte natürlich eine Thrombose auch sein, von einer akzessorischen Vene, aber die war sehr schmerzhaft, das muss man dazu sagen. So, da machen wir das Video. Und jetzt sehen wir schon, was da leider passiert ist. Wir sehen da unten tief heraufkommend diese Naht, die geht genau durch den Nerv durch. Wenn wir zurückgehen, dann sehen wir diese helle Struktur mittendrin und er hat den Nerv dann komplett durchstochen. Und eigentlich war die Diagnose ganz klar. Also normalerweise bei unklaren Nervenschmerzproblemen macht man zusätzlich einen Block, aber diese Diagnose war so klar, dass man gesagt hat, wieder zurück zum Kollegen, Herr Moser. Und ich glaube, sind deine Erfahrungen.
Also aufgrund des Ultraschallbefundes muss man dann natürlich sagen, wenn der Nerv eingenäht ist, dann ist das eigentlich nichts mehr, was man konservativ pflastert, aufgrund natürlich auch der Beschwerdepersistenz. Und was wir immer machen ist, In diesem Fall ist es jetzt nicht so wahnsinnig schwer, aber wir machen eigentlich vor der Operation immer noch eine Ultraschallmarkierung auf der Haut. Also wir lagern den Patienten so, wie er dann am Operationstisch liegt, in dem Fall in der Bauchlage. Und dann wird mit einem edigen Stift, der sich beim Desinfizieren nicht abwaschen lässt, das markiert, einfach damit man eine noch höhere Sicherheit hat und auch vor allen Dingen, um natürlich die Schnitte tendenziell kürzer zu halten. Ist jetzt in dem speziellen Fall nicht unbedingt notwendig, aber was wir in den letzten Jahren gelernt haben, es gibt dem Patienten dann doch noch eine Sicherheit, eine zusätzliche, weil man muss natürlich bei den Nervenoperationen schon sehr ehrlich sein mit der Aufklärung, dass man sagen kann, man kann vielen helfen, aber man kann nicht allen helfen. Also so haben wir das dann aufgemacht und dann sieht man schon hier den Nerv frei präpariert mit zwei Benros-Laschen proximal und distal und dann kann man dann schon mit freiem Auge erkennen, dass da, ich würde es einmal so sagen, eine gewisse Unruhe ist, ein Kambodscha. Und wenn man sich dann ein bisschen näher anschaut, dann sieht man eben das wieder, was der Herr Dozent schon gesagt hat, unsere Leitstruktur im oberen Bildrand, die Vene. Und hier sieht man dann schon, dass hier was nicht so ganz in Ordnung ist. Und in der weiteren Präparation haben wir dann das so herauspräpariert und dann sieht man eigentlich wirklich schön, dass dieser dicke Faden da, das sind Fiber-Wire-Fäden, die verwendet man sehr gerne, wirklich quer durch den Nerven gestochen wurde und dass sowas natürlich wehtut, ist, glaube ich, klar. Jetzt muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, was macht man denn mit den Nerven? Und resiziert man den Nerven, zieht man den Faden heraus und dann muss man sich überlegen, was ist das für ein Nerv? Ist das ein Nerv, der primär motorisch ist und viele, viele wichtige motorische Funktionen hat? Ist es ein Nerv, der rein sensibel ist, wie zum Beispiel eben der Soralisnerv? Und der Soralisnerv ist jener Nerv, der bei uns im menschlichen Körper als Ersatzteillager dient. Das heißt, wenn wir irgendwo einen größeren Nervendefekt haben, wird als erster Nerv der Nervus Soralis herangezogen. Den kann man relativ unkompliziert in einer langen Länge gewinnen. Je nachdem, wie groß der Patient ist, können wir da Nervenlängen bis 42 cm gewinnen. Und was dann als Defekt, als Hebemorbidität ist, ist ein kleines Areal mit einer Hypo- oder Asensibilität am Fußrand. Am Anfang ist dieses Areal sehr, sehr groß. So groß, so ähnlich groß, wie wir es zuerst gesehen haben. Aber über 2 Jahre kommt es dann zu einer Seiteinsprossung von den benachbarten Nerven und in der Regel verbleibt ein Areal ungefähr kreisrund und 5 cm. Und das haben wir auch in diesem Fall gemacht. Also ich habe den Nerven nicht rekonstruiert, sondern habe den Nerven nur resiziert. Rechts ist proximal. Dieses proximale Ende versenkt man in der Muskulatur. Dort wird sich zwar ein Neuron bilden, aber das versenkt man in die Tiefe der Wadenmuskulatur und dort macht es eigentlich dann keine Probleme. Und somit haben wir den Menschen eigentlich relativ schnell von seinen Beschwerden erlöst. Einen zweiten sehr interessanten Fall, die Patientin hat sich das Speichenköpfchen gebrochen, ist operiert worden im Rahmen einer offenen Operation und man hat dieses Speichenköpfchen verplattet und postoperativ war eine inkomplette Radialisparese. Sie konnte den kleinen Finger noch heben, aber die anderen Langfinger und die Daumenfunktion war nicht gestört. Und die Sensibilität war auch nicht gestört. Und naja, man hat dann gesagt, man untersucht sie weiter und wartet zu, war sehr in engmaschiger Kontrolle bei den Neurologen und die neurologischen Befunde, die EMGs, haben jeweils eine leichte Verbesserung gezeigt, aber klinisch hat sich eigentlich nichts getan. Und letztendlich hat die Patientin 6 Monate lang oder 7 Monate lang diese Fallhand gehabt, hat die ganze Zeit ihre Radialis-Schiene getragen und hatte eine normale Sensibilität und wurde eigentlich immer angewiesen, weiter positiv zu sein, weil es wird eh gut werden. Aber es ist eben dann als Lagerungsschaden und als Traktionsschaden durch den Wundspreizer die Ursache detektiert worden. Aber irgendwann war es dann doch so, dass die Patientin dann gesagt hat, na, jetzt ist es irgendwie zu viel und hat den Behandler gewechselt und ist dann zu mir gekommen. Und heute, ich muss sagen, es gibt eigentlich keine Diagnose, die mehr zu mir kommt, wo ich keinen Ultraschall mache. Wir haben einen so großen mehr Wert an Informationen, den wir durch den Ultraschall gewinnen können, dass es eigentlich nichts mehr gibt, wo wir das nicht machen. Was in diesem Fall jetzt wahrscheinlich auch keine Konsequenz gehabt hätte, weil nach 8 Monaten, wo sich nichts rührt, muss man sowieso nachschauen. Aber es ist trotzdem eine Mehrinformation, in der wir, mit die wir haben, wo wir einsteigen.
Ja, also ich glaube auch, dass Zeit ist Muskel, muss man auch dazu sagen in der Neurologie, nicht nur Geld. Ja. Wir sehen hier den Nerv von oben, der ist recht kräftig, von dem Ramus profundus, das ist immer eigentlich ein zartes Ästchen. Und wir sehen hier den proximalen Anteil und hier den distalen. Da sieht man, dass dieser distale Anteil eher eng ist und oben ist diese Platte, also was ist passiert. Die Kollegen haben leider zwar sicher was Gutes tun wollen, aber es ist ihnen gelungen, die Platte auf den Nerv hinaufzunähen. Ich zeige Ihnen auch das Video, weil es ist eigentlich relativ einfach. Wir sehen hier den Radialis runterkommen, den Communis, und dann teilt er sich auf in zwei Äste. Der sensible Ast geht hier und der tiefe Ast geht hier und er verschwindet plötzlich unter diesem ganzen Metallgewirr und kommt dann unten wieder heraus. Das ist eigentlich schon ein eher ungewöhnlicher Fehler des Chirurgen, weil normalerweise, wenn man so einen Zugang macht, hier muss man schon schauen, muss man die Nerven ja anmarkieren bzw. anschlingen. Wahrscheinlich, ja, also das war mein erster Fall, dass der Ramus profundus direkt von einer Platte verletzt wurde. Die meisten Pathologien am Radialis passieren immer am Oberarm, weil eben dort der Nerv sehr nahe am Knochen ist und die Platten dort manchmal dran scheuern, was man oft einmal nicht vermeiden kann. Aber diese Pathologie hätte man sicher vermeiden können. Und ja. Ich glaube, was ein Lehrreich war für den Chirurgen, zu sagen, wir warten nicht mehr so lange nach einer Radialisparese, sondern machen, weil der Neurologe eh immer sagt, ja, es wird schon werden oder es kommt nichts, wir schauen, man macht nur 3 Monate und es bringt bei diesen Zuständen sich gar nichts. Das heißt, wir brauchen sofort eine sofortige Bildgebung, weil man erspart sicher mehrere Monate an dieser Fehlstellung.
Ja, auch das hat dann natürlich zu einer relativ raschen Reoperation geführt und man sieht auch hier als Chirurg, es schaut nicht harmonisch aus, es schaut aus wie eine Unruhe, wie ein Kambodscha, und was wir dann da sehen konnten, ist einfach das, was wirklich auch der Ultraschall schon vorher gezeigt hat, und das glaubt man ja als Chirurg eigentlich nicht, da sagt man, das gibt es ja nicht, wie soll denn das sein, wie kann man denn eine Platte drauf tun und drunter den Nerven haben, und dann ist man natürlich vielleicht auch gelegentlich ein bisschen arrogant und sagt, ja, die Radiologen, was die wieder alles sehen, aber es war einer der, wie lange ist es her, 4 Jahre, es war sicherlich einer oder 5 Jahre einer unserer ersten Fälle, und der nächste dann, der zeigt es noch deutlicher, wo ich dann eigentlich auch einsehen musste, dass es doch realistisch ist, was unsere Radiologen erkennen. Also der Nerv unter der Platte war da mit der Platte verwachsen, ist mittlerweile sind 8 Monate vergangen, und wir haben das Ganze dann mit einem Nerveninterponat gelöst, und es war so, dass sich ein Großteil erholt hat, die Fingerstreckung hat sich erholt, und für den Daumen, für die Abduktion des Daumens haben wir noch eine Ersatzoperation gemacht. Diese nächsten Fall, den wir vorstellen, weil es ist eine Bekannte von mir, Patientin mit einer Essstörung, und aufgrund ihrer Essstörung hat sie sich einer größeren Bauchoperation unterzogen mit irgendeiner Magenverlagerung und postoperativ Komplikationen, war dann auf der Intensivstation einige Tage, 7 Tage intubiert und ist dann aufgewacht und hat eben eine Ulnarisparese nach der Operation gehabt, und das sieht man öfter, wenn man Patienten als Nervenchirurg besucht, dass wenn man zu lange auf der Intensivstation liegt und man beim Lagern nicht aufpasst, dass halt der Ulnaris ein bisschen beleidigt ist. Und auch sie hat eben diese Ulnarisparese gehabt, und es ist zwar besser geworden, aber sie hat nach wie vor Beschwerden gehabt. Und das Haupt-Hoffmann-Tinelsche Zeichen war wohl am Ellbogen, aber sie hat auch am Handgelenk unten ein Hoffmann-Tinelsches Zeichen gehabt. Und das Hoffmann-Tinelsche Zeichen ist immer ein Zeichen, dass irgendwas dem Nerven nicht passt. Es ist nicht in Ordnung, er ist unter Druck, er ist unter Spannung, es ist elektrisch. Und auch hier haben wir dann wieder präoperativ den Ultraschall haben wollen.
Ja, also wir sind jetzt wir haben 2 Untersuchungen gemacht, einmal den Ulnaris oben, den wir nicht dokumentiert haben, und einmal im Guyonschen Kanal. Wir sehen hier als Leitstruktur die Arteria Ulnaris. und hier das Pisiforme. Und Sie sehen schon, dass hier eine große zystische Raumforderung raufkommt. Und was eben interessant ist, hier sehen wir also Pisiforme, Nerv und Arterie. Und wenn wir dann weitergehen, dann sehen wir unten heraufkommen diese große Zyste, die den Nerv dann direkt abplattet und einen komplett zusammendrückt. Und damit war eigentlich ist klar, ist eine große, ein sogenanntes Guyon-Kanalsyndrom aufgrund der häufigsten Ursache, aufgrund eines Ganglions des Handgelenks.
Ja, und das hat uns natürlich schon in der Therapie insofern unseren Therapieplan geändert, als dass wir nicht nur die Pathologie am Ellbogen zu operieren hatten, sondern auch die Pathologie am Handgelenk. Und wir haben dann hier am Handgelenk operiert und haben hier den gelb sieht man den Nerven angeschlungen, daneben oberhalb des Nervens die Arterie. Und dann sieht man in der Tiefe schon dieses Ganglion, das da herauskommt, das man natürlich dann reseziert hat, hier in dem Bereich. Und das natürlich dann den Therapieplan schon deutlich geändert. Auch hier sieht man jetzt die Pathologie am Ellbogen. Das, was auch der Herr Dozent oder der Herr Dr. Piwetz gezeigt hat, dass eben hypervaskularisierte Nerven sind, die nicht gesund sind. Und man sieht dann deutlich die Gefäßstrukturen. Und auch das hat man hier am Ellbogen gesehen.
Hier kann man eigentlich von einem Double Crush reden,
ne? Genau. Also eine Kompression auf mehreren Etagen nennen wir dann Double Crush-Situation. Diese letzte Patientin, die wir ja noch vorstellen wollen, ist eigentlich das Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht sein darf und nicht sein soll. Die ist vor, mittlerweile ist es 10 oder 15 Jahre her, mit ihrem Hund spazieren gegangen. Und der Hund hat mit einem anderen Hund zu raufen begonnen und hat sie umgezogen. Und sie hat sich im Rahmen dieses Sturzes eine Oberschenkelfraktur zugezogen im mittleren Drittel. Ist dann auf die Unfallchirurgie gekommen und dann hat man gesagt, naja, das muss man mit einem Nagel versorgen. Und hat das dann genagelt. Und wenn man das mit einem Nagel versorgt, dann ist es ja so, dass man sowohl einen Schnitt braucht relativ oben bei der Hüfte für die hüftnahe Verriegelung des Nagels und einen Schnitt unten knienahe. Und das war aber so ein Drehbruch, das heißt, der hat so den mittleren distalen Drittel vom Schaft betroffen. Und aus diesem Grund hat man dann auch dort, wo dieser Drehbruch war, hier aufgemacht und das mit Zerklagen versorgt, dass man diesen Drehbruch reponiert. Und sie ist aufgewacht, eben auch mit einer inkompletten Fraktur des Ischiadikus und mit ausstrahlenden Schmerzen in die Fußsohle. Und wenn was komplett ist, dann ist es ja meistens klar. Aber wenn was so inkomplett ist, dann weiß man nicht recht, woher kommt es, woher und warum inkomplett. Und ist es vielleicht doch von den Haken, die man eingesetzt hat, woher kommt es? Und naja, das wird wahrscheinlich ein Bluterguss oder vom Lagern oder vielleicht ist es auch der postoperative Schmerzkatheter. Und man hat es jetzt endlich dann als Lagerungsschaden interpretiert. Man hat ein EMR konnte man nicht machen, glaube ich, weil eben der Nagel drinnen war. Man hat Computertomografien gemacht und hat aber nie was gefunden und hat gesagt, na, das ist halt ein Lagerungsschaden. Und da kann man jetzt eigentlich nichts mehr machen. Naja, und die Patientin kam dann zu mir. Man muss sagen, sie war mittlerweile, glaube ich, 8, 9 Jahre nach dem Unfall und nach der Versorgung mit diesem natürlich Fallfuß. Sie hat keine Sensibilität an der Fußsohle und eigentlich mit wirklich festen Schmerzen und hat aber alle Ärzte in Wien abgeklappert, die irgendwie nur eine Ahnung haben von Nerven und es hat jeder gesagt, naja, es ist Schicksal, es ist ein Lagerungsschaden. Und ich habe mir dann eigentlich angedacht, ja, das wird ein Lagerungsschaden sein und das war auch noch in unserer Anfangszeit, wo ich noch nicht gewusst habe, was man da wirklich alles erkennen kann und habe mir dann gedacht, naja, damit die Patientin vielleicht doch noch für sich auch ihren inneren Frieden hat, dass wir alles gemacht haben und gesagt, das könnte man noch machen. Und sie hat gesagt, ja, machen wir es halt noch.
Ja, ich hätte mir auch gedacht, dass das eigentlich nichts für ein Ultraschall ist. Aber trotzdem haben wir es gemacht. Wir haben diesen Transversalschnitt. Was eben da schon aufgefallen ist, dass die Bizepsmuskulatur semitendinosus, semimembranosus schneeweiß war. Das bedeutet natürlich, dass es ein massiver Nervenschaden vorhanden sein muss. Und wenn man das Ganze im Längsschnitt dann anschaut, haben wir uns natürlich versucht, den Ischiadikus, es war nicht leicht, den Ischiadikus zu finden, weil wenn die Muskulatur sehr fett ist, dann grenzt sich der Nerv nicht sehr gut ab. Aber trotzdem, wenn man jetzt im Längsschnitt schaut, in dieser sieht man hier den Femurkopf, hier die Muskulatur ist schneeweiß und diese komische Struktur, die so herkommt und wieder weggeht, dann hat es schon geklingelt, wenn wir zurückgehen. Jetzt sieht man auch sogar hier so ganz hyperechogene, punktförmige Strukturen und damit war eigentlich die Diagnose klar. Es ist den Kollegen leider gelungen, wenn wir hier herschauen, zack, das ist der Ischiadikus. Wie gesagt, hier ist relativ schlecht zu sehen, ja, aber wenn wir noch einmal starten, dann sehen wir eine Struktur, die geht daher, wird bis zum Knochen hingezogen und geht dann wieder weg. Damit ist es ganz klar, dass der Nerv erst einmal massiv geschwollen ist und zweitens, dass er eingenäht wurde durch die Zerklage.
Und der Herr Dozent Bodner ist ja wirklich ein Mensch, der sehr ruhig ist, aber sogar in diesem Moment, da hat er mich angerufen und gesagt, du, der ist eingenäht. Und ich habe gesagt, nein, das glaube ich da nicht, das gibt es nicht. Und da war sogar er, glaube ich, ein bisschen aufgeregt und ich habe gesagt, weißt du, was das bedeutet, wenn wir die reoperieren? Das heißt, das geht ja aufs Gericht und so weiter und so fort. Habe ich gesagt, bist du da ganz sicher? Er hat gesagt, ja, sehr ganz sicher. Na gut, habe ich gesagt, dann machen wir das. Auf jeden Fall gut, wir haben sie operiert in Bauchlage und haben das geöffnet und ich war eigentlich nach wie vor im Zweifel, dass das wirklich sein kann. Und es war aber so. Und man sieht es hier, der Nerv proximal angeschlungen, das ist der Nerv distal angeschlungen und da sieht man den Knochen und da sieht man ein bisschen was vom Draht. Und es war dann letztendlich so, nachdem wir den Draht entfernt haben, dass da wirklich dieser Draht, der ja dann ähnlich wirkt wie ein Messer, dadurch, dass er so dünn ist und so durchschneidet, dass wirklich hier in diesem Bereich der Nerv mit der Zerklage an den Knochen fixiert war. Und das war dann das Corpus delicti, das wir entfernt haben. In diesem Fall ist natürlich nach so vielen Jahren an eine sinnvolle Rekonstruktion nicht zu denken, weil natürlich die gesamte Muskulatur nach so vielen Jahren einfach funktionsmäßig nicht mehr zu retten ist. Auch an einem funktionellen Muskeltransfer bei einer 75-Jährigen ist eigentlich nichts mehr zu tun. Das Gute, was wir ihr tun konnten, ist, dass wir ihr einen Großteil der Schmerzen nehmen konnten. Dadurch, dass wir diesen Nerven eben dann angefrischt haben und proximal in der Muskulatur versenkt haben, war dieser chronische Reizzustand und dieser Zug bei jeder Bewegung in der Hüfte besser. Und das war das Gute, was wir ihr tun konnten. Und ja, ich glaube jetzt dafür wieder.
Ja, das waren jetzt einmal so Beispiele aus dem Alltag, den wir eigentlich jetzt mittlerweile konstant so durchziehen. Das ist ein Riesenvorteil für die Patienten, um das geht es. Die Neurologie hat natürlich ihren Stellenwert, den brauchen wir, wir müssen das ja ganz messen, aber vor allem bei traumatischen Nervenverletzungen ist, glaube ich, der Ultraschall mittlerweile eine extrem wichtige Bildgebung geworden, die man nicht auslassen kann. Ja. Das heißt, der Ultraschall gehört nicht nur der Radiologie, nicht nur der Neurologen, der Ultraschall gehört in die Mitte. Und er muss gut bedient werden von Leuten, die Leute müssen gut ausgebildet werden. Da bewegt sich langsam was, zum Glück reagieren auch die Neurologen und die physikalischen Mediziner, die gesehen haben, dass Ultraschall wirklich was bringt, nicht nur im muskuloskeletalen, sondern auch im peripheren neurologischen Gebiet. Gut, das haben wir schon erwähnt, ja, wie gesagt, je früher der Nerv, vor allem die motorischen Nerven, die Diagnose bekommen, desto besser kann das Ganze auch therapiert werden und geplant werden. Denn noch einmal, Zeit ist Muskel. Dankeschön.